50 Jahre ADC wird präsentiert vom Persönlich Verlag, unterstützt von Migro.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unserem Persönlich.com-Podcast zum Thema 50 Jahre ADC. Heute der Gary Abbey bei uns, der Bruder vom Jonathan Abbey, der verstorben ist vor einigen Tagen. Wie ist das für dich gewesen? Wie hast du das erlebt?
Ja, es ist ja vielleicht für mich nicht ganz so überraschend gewesen wie für die restliche Branche. Also, wir haben gewusst, dass im Jean-Étienne schon während ein paar Monaten nicht mehr so besonders gut gegangen ist. Und, die letzten Tage und Wochen ist er dann irgendwann im Spital und dann irgendwann auf der Palliative gelandet. Und dann haben wir natürlich gewusst, das hat jetzt ein Ablaufdatum. Und, von dem her ist es nicht mehr total überraschend gewesen, aber es ist natürlich schon recht an die Nieren. Ich meine, das ist für mich, ich habe eine grosse Familie, 5 Geschwister, aber logischerweise nicht zuletzt über gemeinsame Leidenschaft, Werbung ist der Etienne mir besonders nahe gestanden.
Also bist du noch bei ihm gewesen, kurz vor dem Tod?
Ja, ich habe noch das Glück gehabt, dass ich noch, ich glaube, es ist 48 Stunden vorher. Also, haben wir noch einen letzten Besuch gemacht. Und der letzte Besuch ist eigentlich genial gewesen. Dort ist er ganz entspannt auf der Palliative auf dem Balkon gehockt, weil dort dürfen wir dann wieder alles, sprich, der hätte in eine Kette geraucht.
Wie immer, oder?
Ja. Etwas, was sicher nicht geholfen hat in der ganzen gesundheitlichen Entwicklung, ja. Und ist aber recht entspannt und hat richtig helle Momente. Und es ist dann wirklich extrem lässig im Nachhinein, muss ich sagen, weil das ja dann das letzte Mal war, wo ich mit ihm reden konnte. Wir haben dann tatsächlich auch, ich glaube, eine Stunde lang war der Besuch gewesen. Etwa eine halbe Stunde ist er plötzlich, ist die alte Werbezeit, Abbey und Partner, ist plötzlich wieder da gewesen. Und er hat so in dieser Art, die er ja immer so ein bisschen hatte, alles ein bisschen zu unterspielen, irgendwann gesagt, ja, so schlecht haben wir das damals nicht gemacht, oder? Und es ist ja schon auch noch eine gute Zeit gewesen. Ich meine, Abbey und Partner Mitte 80er Jahre ist eine legendäre Zeit gewesen, wo ich das Privileg hatte, als kleiner Student über übelste Väterli-Wirtschaft Chancen zu kriegen, ein dreimonatiges Textpraktikum zu machen. Dort hat er mich auch gewarnt, hat gesagt, los, mit dem Namen, das sieht eh relativ bescheiden aus, es hat noch keinen anderen Texter gegeben. Wenn du 3 Monate lang das irgendwie Chancen willst packen, dann musst du ordentlich was liefern, sonst bist du einfach wie rausgemobbt.
Also von den anderen im Prinzip.
Von den anderen,
die eifersüchtig sind, natürlich, ja.
Und das hat dann insofern gut funktioniert, sind aus denen 3 Monate sind 4 Jahre Abbey und Partner, 40 Jahre Werbung geholt.
Jawohl, ja. Wie warst du dabei gewesen, so bei Abbey und Partner, wo du angefangen hast als Texter?
Also, ich weiss noch, ich bin Nummer 11 gewesen. Die Agentur ist etwa ein Jahr. Vorher hat Jean-Étienne sie gegründet mit dem legendären Toni Etta. Also quasi mit Toni Joghurt damals. Ist quasi mit dem hat er die Agentur aufgemacht. Ich habe, glaube auch das erste Jahr etwa 90% zwischen Toni Handelsinformationen und Anzeigen alles gemacht. Und dann ist nach sind super Leute dazugekommen, weil das hat sich so richtig entwickelt zu einer boomenden, lässigen, kreativen Agentur. Und, also, mein erster Zugang in dem Büro, wo ich kann, ist der Reini Weber gewesen. Der Reini ist der erste offizielle Texter gewesen, den der Etienne angestellt hat. Ich bin als Juniorli gewesen. Und, das ist ein irrsinniges Privileg gewesen. Also, ich meine, ich habe das Glück gehabt, ich würde mal behaupten, mit dem Etienne und dem Reini habe ich wie die zwei genialsten Texterväter gehabt. Auf der einen Seite mein Brütsch. Das ist der hochfiligrane Denker und Formulierer. Alles bis ins Letzte durchkonzipiert. Hochkomplex. Und auf der anderen Seite der Reini aus der GK-Schule, wo er gekommen ist. Einfach fadengerade, Schlagzeilenhämmerer. Ist grossartig gewesen. Also sind wie die beiden extrem gewesen. Als Lehrmeister hätte man nichts Besseres können wünschen.
Also, ist ja interessant, wenn man anschaut, eure Familien. Also, dein Vater war Prediger gewesen.
Ja.
Ist also eine Art Pfarrer gewesen, oder weißt du? Freikirchlich?
Das ist freikirchlich gewesen. Prediger. Also, ist wirklich so ein bisschen Wanderprediger. Alte Menschen wüssten noch, was in England ein Billy Graham gewesen ist. Also, wo wirklich Teil ist. Also, im Kongresshaus von 2000 Leuten hat
er ist dein Vater auftreten?
Ja.
Wie ist das, wenn jetzt so ein Vater das macht?
Das ist jetzt für mich ein bisschen speziell. Ich bin ja komplett Nachzügler. Also ich bin der klassische Betriebsunfall. Meine Mami hat mich mit 45...
Übersetzerin
gewesen. Genau, meine Mami hat mich mit 45 noch geboren. Ich habe also 5 ältere Geschwister gehabt, die alle zwischen 10 und 20 Jahre älter sind. Das ist natürlich speziell gewesen. Ich habe meinen Vater so gesehen nicht mehr gross erlebt. Er ist mit 4 gestorben. Als ich 4 war, ist er gestorben. Und ich habe dann aber umgekehrt das Privileg gehabt, dass... weil meine Geschwister, die alle so, schon so viel älter gewesen sind und 4 von diesen 5 auch früh geheiratet, dann bin ich so ein bisschen durchgereicht worden als Kleinen, oder? Ich bin eigentlich einerseits als Einzelkind, andererseits in einer Grossfamilie aufgewachsen. Der Einzige, den ich in den ersten 15, 20 Jahren eigentlich nicht kennengelernt habe, ist der Rittin, der Scheitin. Ja. Weil der ist, das ist ja der Wilde gewesen, der Verrückte, der Werber, der Wahnsinnige. Ich habe die eigentlich wirklich erst über das Zusammenarbeiten dann kennengelernt.
Ja, das ist eine interessante Familie. Ich habe die auch können oder dürfen sehen oder kennenlernen. Ja. Im weitesten Sinne, ich glaube, am letzten öffentlichen Auftritt vom Jean-Étienne. Eben, einer ist Pfarrer, oder? Und ein Bruder ist Lehrer, glaube ich. Oder die Töchter sind Lehrer, ja. Also eigentlich ein akademischer Haushalt, oder?
Nein, eigentlich nicht ein akademischer Haushalt. Das wäre atypisch. Nein, aber einfach ein unhuren, schnurriger Haushalt. Also sind alle irgendwie, sind nicht aufs Maul gehackt. Ich meine, der Prediger hat doziert, der älteste Bruder ist Pfarrer, dann hat es einen Lehrer, der später in PR gegangen ist, es hat 2 Werber und beide Schwestern sind Lehrerinnen gewesen. Also alle können schnurren und anstehen. Und das hat jeder in seinem Beruf...
Ist denn das Christentum wichtig in der Familie?
Also da konnte ich jetzt ein bisschen profitieren. Es ist sehr wichtig gewesen, solange der Vater noch einen Einfluss gehabt hat. Also für meine 5 älteren Geschwister war das intensiv gewesen, mit all den halt auch Auflehnungen, die wir in diesen Zeiten hatten. Und ich bin dann sehr viel softer aufgewachsen. Ich bin eigentlich quasi mit Mutter und Geschwister die aufgewachsen. Also ich musste nicht mehr gross vom Christentum abfallen wie die anderen Teile.
Ja, aber du bist ja noch Fußballtalent beim FC Seefeld natürlich gewesen. Also du hast dann ein bisschen ausbrechen in dem Sinne. Ja.
Ich bin der Einzige, der nicht in der Pfadi war. Es war eine christliche Pfadi, die auch sehr engagiert Familie war. Sondern ich bin dann der Einzige, der nicht in der Pfadi ist. Ich habe am Samstag etwas anderes gemacht. Ich habe gejuntet. Oder am Wochenende.
Und du hast im Gegensatz zu deinem grossen Bruder, sag jetzt, man hat immer gesagt, ein kleines Ebi und der grosse Ebi, hast du ein Studium gemacht und abgeschlossen, oder?
Das ist definitiv so. Also ich bin natürlich in dieser, so gesehen, in dieser Branche eine Ausnahme gewesen, gerade im Bereich Text sind ja sehr viele irgendwann einfach in dieser Branche gelandet. Man hat immer gesagt, Texte kann nur beim Texten lehren, ich glaube, der Robert Stalder mal gesagt, das kann man nie nicht lehren, das kann nur wirklich an den Job lehren. Aber nein, ich habe brav mein BWL-Studium fertig gemacht. Litz Öck-Bubbel hat das damals geheißen, also heute wäre es Master. Ich habe meine Litz-Arbeit über das Thema Irreführung in der Werbung geschrieben, aus heutiger Sicht grossartig dilettantisch, aber es hat gelangt, so eine gute Note zu kriegen. Und hat dann nachher, es ist tatsächlich so, ich habe einfach gedacht, ich habe schon während dem Studium, ich habe extrem gern fabuliert, ich habe viel Nonsens produziert, geschrieben, weiss der Guckers, also schreiben war eine Leidenschaft gewesen. Und dann hat mir der Etienne die Chance gegeben nach dem Studium, das Textpraktikum bei Abi und Partner. Sonst wäre ich wahrscheinlich einfach im Marketing irgendwo auf Kundenseite.
Bist du noch immer ein bisschen im Schatten gestanden von ihm, oder hast du das
so empfunden? Das ist der grosse Vorteil gewesen von dem Altersunterschied. Also wir sind schon 15 Jahre auseinander. Ich habe nie das Problem gehabt, das ist irgendwie ein Überreich. Er hat Werbung und das, was er in der Werbung gemacht hat, hat mich begeistert. Und wo ich dann als kleines Texterli bei Abi und Partner angefangen habe, es ist lustig, es ist schon nach 2-3 Jahren hat es Leute gegeben, die dazugekommen sind, die irgendwann gesagt haben, das ist schon noch lustig, dass du auch Abi heisst, oder? Mhm. Weil ich bin dort irgendwie 5-26 gewesen und der Bruder 40, oder? Die haben das gar nicht unbedingt realisiert. Der andere ist der zigarrenrauchende Bartige gewesen, ich glatt rasiert oder weiss ich was und nicht rauchen. Also man hat nicht auf Anhieb gerade gedacht, das ist der Bruder. Aber, und später, als ich dann, also, bin ja dann 15 Jahre im Ausland gewesen.
Eben, ja. Also, der Jean-Étienne hat dann die Grossfusion gemacht. Ich glaube, die grösste Agentur, die in der Schweiz geht, an der Oberstrasse. Und du bist ins Ausland, oder?
Nein, der Dreifolge ist umgekehrt gewesen. Ich hatte das Schwein gehabt. Ich hatte die 4-5 genialen Ebion-Partner-Jahre, wo man wirklich ein kreatives Biotop, das die besten Leute angezogen hat.
Also, das ist der Höhepunkt gewesen, ja.
Das ist grossartig gewesen. Und dann bin ich eigentlich, weil, der Grund war, weil es hat einen sensationellen Betriebsausflug nach Wien gegeben, von Abi und Partner, 4 Tage Wien. Und das war so ein geiler Ausflug, dass ich und ein anderer, ein ADN-Junge, der Kriegelott, gefunden haben, Wien wäre mal noch lässig. Und wir haben das Timing perfekt erwischt. Wir sind etwa knapp ein halbes Jahr, bevor es dann zu dieser Fusion kam, sind wir auf Wien abgehauen. Und die Fusion war dann, also im Nachhinein muss man ja sagen, gut, das hat der Etienne dann irgendwann auch gesagt, jetzt hat er die beste Agentur gehabt und der Löli hat nicht nur die beste gewählt, sondern auch die grösste. Und das ist ja dann plötzlich nur noch die grösste gewesen, aber es war nicht mehr die beste gewesen.
Hat er eingesehen selber, oder?
Ja, dann ist es aber schon spät gewesen und vor allem ist er dann auf Schultern gehockt von dieser Wahnsinnshütte, die sie dann hatten an der Rotbuchstrasse, die glaube ich für etwa 200 Leute geplant war und schnell ist man dann nicht einmal mehr 100 gewesen oder so. Ja, das ist dann also nicht wirklich eine Erfolgsgeschichte.
Wie hast du das wahrgenommen aus Wien raus?
das ist natürlich das Absurde gewesen. Ich bin wirklich komplett weg vom Schuss gewesen. Ich weiss noch, der Jean-Étienne hat mir, das ist, damals hat man noch Brief geschrieben. Er hat mir einen persönlichen Brief geschrieben, warum er das mache. Und, wenn man das liest aus heutiger Sicht, ist das natürlich schon, ja, der Grössenwahn ist ein bisschen mit dem Durch.
Ja, Martin also, Sutter ist der, glaub, der Bifi.
Der Gebi Schregenberger noch als Gisler-Vertreter. Ja. Der Guido Studer, das sind eigentlich ein Partner von Abby und Partner, hat er auch noch rein. Also, es ist ja
eigentlich schon der Name. Ist ja, es Name. Ist hast du den Namen noch?
Sutter, Gisler, Studer, BBDO.
Ja, ja.
Und er hat gefunden, ja, so wie Anwaltskanzlei, ja. Das ist ja total gut. Aber es ist ja dann schnell ASGS und dann auch bei BBDO gewesen. Ja.
Also, und du bist in Wien gewesen, das ist interessant, bist du dort gerade gelandet? Also, du hast Velo auf Wien, Liebe auf den ersten Blick und dann...
Es ist eigentlich Liebe zur Stadt. Eben, ja, ja. Betriebsausflug,
Motto. Also, ich würde sagen, die richtige Liebe ist deine Frau gewesen, die du auch kennengelernt hast in der Werbung, ja?
Das hätte jetzt schier, und das habe ich auch Mädchen zu verdanken. Also, so gesehen, der Jean-Étienne hat natürlich einen riesen Impact auf mein Leben gehabt. Also das Berufsleben habe ich erklärt vorhin über die Texterchancen. Und bei Abby und Partner hat es dort so, nach zwei Jahren so eine junge, dynamisch, extrem mühsame Beraterin gegeben, die einmal als Dagi-Texter dauernd quält hat mit irgendwelchen Terminen. Ja, das ist Andrea gewesen, und ich bin jetzt mit ihr seit über 30 Jahren verheiratet.
Jawohl. Geschichte, eine schöne Geschichte natürlich. Und dann bist du auf Wien zu den besten Agenturen, oder?
Ich bin, also wir haben damals, der Kriegel und ich, haben gesagt, also nein, ich muss erst sagen, ich habe logisch als kleiner Abi dann nicht ewig bei Abi und Partner irgendwann mal umgeschaut und dann habe ich festgestellt, in der Schweiz ist es noch schwierig, also mit dem Namen jetzt zu einer anderen Agentur ist komisch und es ist eigentlich eh die beste Agentur. Und nach dem Betriebsausflug haben wir gedacht, in Wien, da redet's etwas Ähnliches wie Deutsch. Mhm. Und es ist aber nicht so nordisch wie jetzt Hamburg oder Düsseldorf hat's damals noch gegeben. Und dort hat wirklich niemand auf einen kleinen Schweizer Texter gewartet. Und dann habe ich einfach, haben wir geschaut, wer dann in Österreich gut wäre. Und es haben zwei Agenturen gegeben. GGK, haben wir gedacht, das sei in der Schweiz, muss man nicht GGK, dem darum Merlitschik, das ist die andere Seite. Und das sind die beiden grössten, aber auch die beiden kreativsten gewesen. Und wir haben uns dann, mit einem kleinen Schreiben, auch das ist noch schriftlich gewesen, per Post beworben, bei dem darum Merlitschik, und der hat sich umgehend, gemeldet und hat uns quasi als Team damals eingestellt.
Mhm. Ja. Und dann später ist dann GGK gekommen, oder?
Also, dem darum Merlitschik bin ich anderthalb Jahre, habe mich durchgebissen, das ist insofern ein Schock gewesen, als wir sind gekommen aus dem unglaublichen Biotop Baby und Partner, wo wirklich einfach jeder wild durcheinander und es ist jedem egal gewesen, wer an einer Arbeit schafft, wenn er noch eine bessere Idee hat. Und dem darum Merlitschik ist eigentlich, das ist stramm organisierte Agentur gewesen, hierarchisch, alle per se, in Zimmerli bist du innen gesessen. Ich habe dann irgendwann nach ein paar Monaten draufgeschrieben, Textvollzugsanstalt. Der Berater ist gekommen, gesagt, ich brauche bis morgen den Text. Und die oben haben entschieden, die oben haben quasi präsentiert. Also ich wäre dort nie über Texte rausgekommen, wenn ich geblieben wäre. Aber es war eine sehr gute Schule gewesen. Es war eine Schule gewesen, einerseits konzeptionell. Die haben wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, auf was ist ein guter Slogan. Also in Österreich hat das geheißen, ein guter Slogan muss ein Sager sein, wo man nachsagt, wo im Volksmund. Und das ist etwas, was schon das ist auch aus Amerika. Also, ein guter Claim ist etwas, das den Leuten im Schädel bleibt. Das habe ich viel gelernt dort. Und was ich vor allem auch gelernt habe, was man führungsmässig nicht machen sollte, das hat mir nachher bei der GGK extrem geholfen.
Also, was wäre jetzt da gesehen? So eine Weisheit?
Also eben genau, dass hierarchische die Leute nicht, zum Beispiel bei Abby und Pardon bin ich schon an Präsentationen mitgegangen als junger Texter. Ich konnte ein bisschen reden und das haben sie auch immer wollen, dass quasi jeder involviert ist. Bei denen habe ich in knapp zwei Jahren nie einen Kunden gesehen. Oder, also das ist schon noch schräg gewesen. Das ist ja so hierarchisch gewesen. Und einfach auch führungsmässig die Leute klein halten, oder? Es ist genau das umgekehrt, was man muss machen. Man muss die Leute fördern nach ihren Stärken und sie möglichst gross machen. Dann kommst du auch als Agentur weiter. Und bei GGK dann, ja, dort bin ich am Schluss fast 13 Jahre gewesen. Dort hat es wirklich von Anfang an funktioniert.
Du warst ja Führer gewesen, in der Leitungsfunktion fast, oder?
Ich bin eingestellt worden als Junior CD, also quasi es hat zwei Etablierte gegeben und einen Jungen. Und ich bin dort mit dem Kriegel hingewechselt, auch. Also wir, die ursprünglich als Team ja von Abby und Partner gekommen sind. Und dann habe ich einfach, man muss das auch sagen, im Nachhinein, ein Schwein kam mit dem Start. Wir haben in den ersten vier Monaten können vier Pitches machen. Mhm. Und wir haben alle vier Pitches gewonnen. Und all die Kunden habe ich nach 12 Jahren, wo ich gegangen bin, noch gehabt.
Mhm. Also, sie zum Kämen, die jetzt,
Also, das eine ist brieflos gewesen. Das ist so, dass es quasi die Sofortgewinnlösung, was es in der Schweiz auch gibt. Es ist eins, zum Beispiel die grosse Konserve und Marke gewesen, Felix. Es wäre wie Hero in der Schweiz. Den Claim gibt's zum Beispiel heute noch, wo man dort lanciert hat. Eben Claim habe ich gelernt beim Denner. Sie müssen nicht Felix heissen, um Felix zu lieben. Völlig gaga, aber grossartige Kampagne gewesen. Kapsch, das ist ein Elektronik-Ding gewesen. Und was ist das vierte? Beta. Genau. Das ganze Wort ist es. Nein, das ist eine grossartige Zeit gewesen. Und vor allem bei der GGK hat sich dann tatsächlich auch so einen Groove entwickelt, wo der durchaus dem Appion-Partner-Groove entsprochen hat.
Eben, du hast mir mal gesagt, eben der Unterschied zwischen Wien und Zürich ist, in Wien sind einfach Träume viel höher, oder?
Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Man denkt ein bisschen grösser durch.
Ja, ja. Der psychologisch hat da funktioniert. So. Und dann hast du plötzlich, das war in den Nullerjahren gewesen, also, am Anfang von dem Jahrtausend, einen Brief oder ein Telefon bekommen aus der Schweiz?
Ja, es war tatsächlich ein Telefon gewesen. Dort haben wir noch zum Telefon gegriffen. Und das war der Jost Wirz dran gewesen.
Der Sohn vom legendären Adolf Wirz,
Genau. Wo dort, die sind auf der Suche gewesen nach einem Geschäftsführer, nach einem Nachfolger von Hans-Uli Schweizer, der das ja über Jahrzehnte hervorragend gemacht hat. Und haben, glaube ich, ein, zwei Versuche schon gehabt, die nicht eingeschlagen haben. Und dann sind sie irgendjemand ist drauf gekommen, gäb's ja im Ausland noch einen Geschäftsführer, der Schweizer wäre. Weil ich bin die ersten 5 Jahre bin ich quasi CD gewesen bei der GGK, nachher Geschäftsführer geworden. Und, zu dem Zeitpunkt, wo er sich gemeldet hat, habe ich also nicht im Traum dran gedacht, Österreich, oder Wien zu verlassen. Es hat dann relativ schnell eine Konstellation gegeben, dass nämlich zu Wien die Low-Gruppe, wo ich glaube, die Schweiz, hat die nicht so grau Low-GGK, das ist, glaube ich, auch GGK gewesen, wo sie in der Schweiz gekauft haben, ich weiss gar nicht mehr.
Putz und Busch haben sie, glaube ich, noch gekauft.
Zuerst haben sie Busch und Putz.
Oder wo,
und
ja.
Gerade im Boden versenkt, ja, genau. Ja. Und die sind eingestiegen und haben per 2002, per 1.2002 haben sie die Mehrheit übernommen. Und ich habe immer ein Unternehmer sein. Also ich habe mich nie gesehen als Angestellter von einem Network. Das habe ich nie wollen sein. Und plötzlich dann so gesehen, wo sich das abzeichnet hat, habe ich gedacht, jetzt rede ich vielleicht doch mal noch mit dem Jost. Einfach mal zum Schauen.
Hast du ihn kennengelernt?
Nein, Und die Alternative wäre damals wirklich gewesen, in Wien etwas zu machen, selber zu machen, auch entsprechend.
Hast du noch mit dem Schoentien geredet? Der war ja bei der Publicis gewesen, oder?
Nein, eigentlich nicht.
Bist du eigentlich ein Konkurrent geworden?
Ja, klar. Also von den Agenturen, ja. Wobei, als ich zurückgekommen bin 2002, ist er bei der Publicis schon eher auf der Zielgerade gewesen, sagen wir mal so. Also wir sind uns nie wirklich ins Gestrüpp gegenseitig gekommen. Das ist immer das Problemlose.
Aber es ist ja gleich hochinteressant. Die Wirtsgruppe ist eine von den legendären Agenturen in der Schweiz, wo man sagen, Fahner Wirts hat es am Anfang auch sicher auch ein bisschen geprägt. Hat riesen finanzielle Probleme gehabt dort, hat man können lesen in den Medien. Und du bist eigentlich ein bisschen der Heilsbringer gewesen aus Österreich, oder?
Ja, da bin ich ein bisschen reingefallen, das muss man sagen. Weil, wo ich meine Gespräche hatte und unterschrieben hatte, ist das im Sommer 2001. Da ist der Abschluss 2000 vorgelegen, der ist ordentlich gewesen. Und ich habe gedacht, ich komme in eine grundsolide Agentur, oder mit dem Namen. Und Hans-Uli hat gesagt, du musst eigentlich nur das Telefon abnehmen, da läuten die Kunden schon an. Weil ich habe ja keine Beziehung, nach 15 Jahren Wien, kein Netzwerk in Zürich gehabt, oder?
Ist das so aktiv früher, oder?
Ja, vielleicht wäre es so gewesen. Es ist dann aber genau anders gewesen. Also, wo ich dann angefangen habe im, April 2002, also, es ist schon sehr interessant gewesen. Haben der Finanzchef und die Chefbuchhalterin haben gekündigt auf das Datum, wo ich gekommen bin. Es hat keinen Abschluss gegeben. Es hat niemand Zahlen genau gewusst. Faktisch gewesen, nach 3-4 Monaten, wo dann mit dem Peter Straub endlich ein Finanzverantwortlicher auch eingestiegen ist. Das ist fundamental wichtig gewesen. Haben wir dann irgendwann mal Zahlen gehabt. Und ich meine, die ganze Gruppe hat Rekordminus geschrieben in dem Jahr, die Werbung allein, mehrere Millionen Minus, also es ist eine verheerende Situation eigentlich gewesen. Es ist wirklich 5 vor 12, wenn nicht schon schier eins ab gewesen. Und wir haben es dann aber geschafft, also Peter Straub und ich von Seite von der Werbung, dass wir wirklich einen Turnaround haben können legen innerhalb eigentlich extrem guter Zeit. Also, mein erstes vollverantwortete Werbejahr 2003 haben wir bereits schwarze Zahlen geschrieben und Gruppen im 4 dann auch. Mhm. Aber am Anfang ist natürlich das, also ich habe mich x-mal hinter Sonne.
Ja, das ist im schönen Wirkleben bist,
oder? Ja, oder nicht dort eine Agentur gemacht haben, wo quasi den Namen einfach hast müssen vermehrten. Und ich habe nach 15 Jahren dort in Wien einen guten Namen gehabt und viele Kunden wären da der ein oder andere ganz sicher mitgekommen. Und ich habe gedacht, jetzt habe ich nicht nur, ich habe auch Geld eingezahlt beim Wirt, oder? Nicht nur Geld verlochen,
sondern...
Ja, und der tiefste siebenstellige Betrag.
Was gilt, also? Nicht ganz wenig, ja. Ich mag mich erinnern, das war eigentlich mein erster Eindruck vom Persönlichen. Ich habe ja dort in dieser Zeit ein bisschen angefangen, haben wir den Oliver Prange, den ehemaligen Kollege, hat ja ein grosses Interview gemacht. Ja. Abby und Abby, oder?
Das war ein sehr gutes Interview.
Der grosse und der kleine Abby, oder? Ja. Und die Leute haben eigentlich immer vom Jean-Étienne geredet gehabt. Klar. Und dann bist du plötzlich gekommen. Klar. Aber du hast natürlich dann schon eigentlich auch ein bisschen von Brüdern lernen, wenn man nicht gross möchte sein, oder?
Ja, beziehungsweise, also ich habe sicher den Vorteil gehabt, dass man den Namen kennt hat in der Branche. Mm-hmm. Jetzt hat es halt plötzlich einen zweiten gegeben. Aber es war so ein grosser Unterschied gewesen vom Alter, aber gleichzeitig auch vom Charakter. Also ich bin an der anderen und ich habe am Anfang, hey, als Geschäftsführer von Wirts Werbung, wo du plötzlich feststellst, du hast 90 Leute auf der Payroll, aber nur Income für 70. Mm-hmm. Also einerseits musst du ein paar rausstellen, andererseits musst du jetzt wie einen Wahnsinnigen eigentlich kurbeln und Klinken putzen und tun. Also ich glaube, es hat in den anderthalb ersten Jahren keinen Marketingverantwortlich in der Schweiz gegeben, wo ich mich nicht quälend am Telefon hatte. Und
also, da bist du voll eingegangen.
Ja, das ist ja nichts. Also, der Job war, der Finanzer hat sich versuchen, über die Finanzen, also über die Ausgaben sanieren, und ich musste über das Einkommen sanieren.
Also, Klinkenputzen. Ja, ja.
Und wir haben
du hast alles... auch nicht Freunde gemacht in den anderen Werbeagenturen, nehme ich jetzt mal an, oder?
Ja, nein, vielleicht nicht, aber man hat relativ schnell dann, und das ist ja das Ziel gewesen, man hat schnell dann wird es doch wieder wahrgenommen, es geht etwas. Und wir haben einfach am Anfang, ist ja gar nichts anderes übrig geblieben, sehr fokussiert auf möglichst auf die bestehenden Kunden, sau gute Arbeit machen und so auch wieder ein bisschen Profil gewinnen. Oder? Und dann ist nach 2-3 Jahren ist es plötzlich, sind wir back in Business gewesen.
Eben. Und so, Wirts hat ja etwas gehabt, was andere Agenturen nicht haben. So ein riesen Haus, ein Hochhaus, oder? Das ist eigentlich immer auch ein Symbol am Anfang. Und das ist natürlich auch ein Problem gewesen, oder?
Ja, also das Hochhaus, hat es über Jahrzehnte gegeben. Das legendäre Imago-Hochhaus.
Und auf das, ist ja die Hürdenstraße, kann man anschauen, ja.
Und auf das Datum, wo ich dann eigentlich gekommen bin damals, haben sie nebendran, hat es einen Neubau gegeben. Grossartige, wunderschöne, riesige Büros. Man hat den Neubau bezogen. Das habe ich auch gefunden, das ist ein Zeichen an der Wand. Neuer Chef, neue quasi Büros. Und Akt von nicht ganz nachvollziehbarem, ein bisschen zu gross denken, hat der Jost irgendwann entschieden, das Hochhaus auch noch zu behalten. Also wir haben am Ende, haben wir nicht nur eh schon miese gehabt, wie wahnsinnig, sondern wir haben, ich weiss nicht, Quadratmeter für, glaube ich, 400 Leute an der Backe gehabt. Und das ist also eigentlich auch ein grosses Verdienst vom Straub damals, dass wir teilweise aus diesen Verträgen rausgekommen sind. Weil so gesehen wären wir am gleichen krepiert, wo der Jean-Étienne 20
eben, das ist halt hier
ist ja der Hütte. Ja, aber er hat sich selber eingebrockt, ich habe es übernommen.
Ja,
Mietvertrag.
Ja. Aber muss ich sagen, also, Wirts, eine tolle Agentur. Du hast immer gesagt, der Untote eigentlich von der Schweizer Agentur. Eine leuchtende Agentur, auch mit dem Hans-Ueli Schweizer und dem Jost Wirts, die hat das auch weitergeführt. Und dann hast du weiter können bringen, das Erbe, oder?
Es hat natürlich, also das ist die, also es ist die älteste Deutsch-Schweizer Marke.
Ja.
Man hat immer müssen sagen, Deutsch-Schweizer.
Eben, es ist noch eine.
Lausanne Trio ist ein Jahr älter.
Ah, Jahre älter, genau.
Wir sind 36 gewesen. Und, aber so gefühlt ist so die älteste. Und das Grandiose an Wirts ist einfach immer gewesen, dass, und das habe ich damals, das 75-jährige Jubiläum haben wir im 2011 bestritten.
Wo wir ein Heft zusammen gemacht haben, muss man auch sagen. Ja.
Genau, grossartig, das hat die ganze Branche geärgert. Aber das ist ein Hammerstamm.
Sehr sein persönliches Sonderheft ist das gewesen, genau. Ja.
Zu einer Agentur. Aber es hat ja auch viel zu erzählen.
Ja, ja.
Also,
weil es
die älteste
Agentur. Ja, es hat ja zwei Agenturen gegeben, damals Farmer.
Ja,
Kommunikation.
Ja,
und auf der anderen Seite Wirts, oder?
Ja, und der Wirts, ich habe das dort recherchiert für quasi das grosse Fest, das wir mit Mitarbeitern gemacht haben, Mitarbeiterinnen. Der Wirts hat es wirklich geschafft, dass er einfach über all die Jahrzehnte, er war immer Top 5 gewesen.
Mhm.
Es sind Agenturen gekommen und gegangen. Es sind Lintas und McCanns verschwunden. Es sind eben Debi und Partners, Gislers, es sind GGKs, es sind Weber, Hodl, Schmid, sind auf und ab und verreist. Und der Wirts ist einfach immer in diesen Top 5 drin gewesen. Das ist
und
die
grosse. Und das ist auch heute
noch. Das ist die grosse Trust Brand gewesen. Mhm. Das ist Fluch und Segen am Anfang gewesen. Es hat jeder den Wirts gekannt. Und sie haben alle gewusst, es geht um Scheiss.
Mm-hmm, mm-hmm.
Aber wo wir es dann geträgt haben, wo wir quasi dort wieder es geht wieder gut und die können etwas. Und die, dann hat man es wieder geschafft, dass wir quasi die Marke wieder poliert haben. Und das hat man, glaube ich, bis heute an. Also das ist eine schöne Geschichte. Und ich meine, es ist wirklich die einzige Marke, die nie den Namen geändert hat. Es ist immer Wirtz gewesen. Egal wie die Chefs geheissen haben, wie, weiss ich was, es ist der Wirtz geblieben, oder? Jawohl. Eine Marke, die wirklich...
Jawohl, ein Schweizer.
Ja. Das ist auch wichtig. Also, wir sind allein die Agency von Bibidio gewesen. Also, ich habe immer gesagt, das ist ein bisschen wie Schweiz und EU. Also, wir haben ein bisschen dazugehört, aber sie haben uns nicht reinreden, weil sie haben keine finanzielle Beteiligung gehabt. Das hat uns nie wahnsinnig viel gebracht. Unser Fokus war wirklich immer die grosse Schweizer Agentur für grosse Schweizer Kunden. Und das hat fantastisch funktioniert nach ein paar Jahren wieder, oder?
Mhm. Also, ja, und dann tolle Kunden, die es heute noch haben. Igro unter anderem ist dabei gewesen, die wir dann können machen, etc., etc. Wie ist denn dein Abgang gewesen nach?
Ja.
Dann plötzlich bist du weg gewesen, oder?
Ja, so plötzlich. Ja. Das nicht gewesen. Nein. Also, das ist der Vorteil und manchmal auch der Nachteil, weil wir sind ja Eigentümer geführt. Also, der Wirtz ist das immer gewesen.
Du bist ja heute noch drin, oder?
Ich habe heute noch ein paar Restposten von Aktien, genau. Aber ohne, dass ich irgendwie noch gross engagiert oder involviert wäre. Nein, ich habe noch ein paar behalten, das habe ich auch von Anfang an gesagt und eigentlich will. Aber wir sind mit dem MBO, wir haben 2005 ein MBO gemacht. Bis dann ist die Mehrheit hat dem Jost gehört. Und wir haben quasi die Mehrheit abgekauft. Ab dann sind es immer zwischen 5, 4, 5, 6 sogenannte Miteigentümer, die zusammen die Mehrheit hatten. Und ich bin irgendwann der Älteste von denen, am Anfang der Jüngste. Irgendwann quasi ist die nächste Generation, eigentlich all die Leute, die ich eingestellt habe, sind quasi Miteigentümer gewesen. Und dann hat man halt miteinander müssen aufschnapsen, wie geht jetzt der alte Ebi raus? Dort bin ich dann der alte Ebi gewesen. Und nicht mehr der Jean-Étienne. Und das haben wir aber relativ sehr gut hingekriegt, unter dem Strich. Ich bin dann in den Etappen raus, ich habe mich abgefräst, ich bin im Verwaltungsrat, dann habe ich noch glaube zwei Jahre oder zwei, drei Jahre am Schluss habe ich auch noch ein bisschen Finanzchef und so gespielt, weil wir dort dann auch so ein bisschen ein Flair dafür hatten. Und eigentlich dann grossartig können im Zuge von Corona, aber dann ist eh alles nicht mehr ganz gleich lustig gewesen, habe ich dann einfach nach 20 Jahren jetzt können aufhören.
Ja, das ist eine tolle Geschichte und sie läuft ja immer noch weiter, oder?
Ja. Absolut, ja.
Du bist ja heute engagiert, wenn wir jetzt den Sprung machen, wie bezeichnest du, bist du heute Rentner oder Pensionär oder?
Ja, offiziell bin ich das. Ich beziehe AHV, von der kann ich natürlich nicht leben.
Ja,
aber
du hast gesagt, du sagst, du kommst irgendwie auf die Halbe jetzt zu uns, du hast noch einen Geschäftstermin da in der Nähe. Das heisst ja, dass du gleich noch im Business irgendwo drin bist.
Oder? Ja, im Business, also nicht mehr in dem Sinne im Werbebusiness. Ich habe noch ein paar Mandate, wo ich Sachen mache.
Sporthilfe.
Unter anderem Sporthilfe, ja. Genau. Wobei ich mache das alles nicht mehr für Geld. Sondern ich mache das nur, die Sporthilfe, habe ich Patenschaften, die ich mit dem zahle. Oder jetzt habe ich das Privileg gehabt, weil ich irgendein Sonderprojekt im letzten Sommer gemacht habe.
Bist du an den Olympischen Spielen?
Genau. Dann haben sie mich eingeladen nach Bormio. Also, beziehungsweise Kompensation ist quasi im Wert von irgendeinem VIP-Paket, wo ich jetzt 5 Tage in Bormio war, an der Olympiade. Wunderbar.
Was hast du denn noch gesehen?
Der Riesenslalom und der Slalom. Also, ja. 3 Schweizer Medaillen, Riesenfete jeden Abend entsprechend in dem House of Switzerland, wo die Sporthilfe, Steve Schenach, wo da mein, das war mein ehemaliger Kunde bei Ochnersport. Und, wir verstehen uns einfach irrsinnig gut über Jahrzehnte. Also, heute ist es eher eine Freundschaft als irgendwie, und darum mache ich auch noch ein paar Mandate und so.
Eben, und das war toll gewesen. Und deine Fußballkarriere, wo eben nicht so geworden ist, aber ich glaube, hast du mehr Binnenalter geschossen als der Herrmann, muss man sagen. Heinz Herrmann.
Am Ende ja, also der langjährige Rekordnational. Nein, das ist natürlich eine andere Zeit gewesen, gell? Also, das ist in den 60, 70er Jahren. Das ist, wir sind der Primarschulklasse von 1. bis 60. zusammen, wo 6 oder 7 Stück zusammen geshootet haben, von 10 bis 20. Und der Heinz war einer von denen und zu damaliger Zeit sind die Besten noch in ihrem Verein geblieben bis 20 und so. Und das ist natürlich grossartig. Heute holen die ja die guten, die grossen Clubs holen mit 10, 12 schon die aus dem Quartier raus. Und wir sind einfach eine richtig verschworene Truppe gewesen, haben oben raus mitgespielt, haben GC und FCZ regelmässig geärgert, vor allem wenn sie auf die Lenke müssen hochkommen, auf den Krüppelplatz, wo das war damals. Ach, das war super gewesen. Nein, also dort bin ich auch noch
deutlich. Und die Penalty-Geschichte?
Die hat schon gestimmt.
Ja, du hast mehr Penalty versenkt als er, oder?
Ja, am Schluss irgendwann mal. Weil
in
meiner Statistik.
In meiner Statistik. Ja, heute bist du noch bei GC aktiv. Was brauchst du mehr? Die Werbeindustrie oder GC?
Ja, man muss ein bisschen unterscheiden. GC ist ja einerseits natürlich für alle, ist das der Shooting-Club.
Ja, ja.
Und die
Profis. Du bist mal wegen mir so kreiert, oder? Ja,
das ist eher nochmal, ja, also, ich bin zu GC, weil mit etwa 5 hat mich mein Schwager, also der Mann von der jüngeren Schwester, an meinem ersten Sportevent mitgeschleppt. Das war im Dolter ein Eishockey-Match. Und das ist, im Dolter haben sie damals noch draussen gespielt, oder GC gegen Young Sprint, das weiss ich noch, 7-3 gegen GC. Und dann bin ich GC-Fan, das war grossartig. Und dann ist das aber sehr schnell beim Fußball gelandet. Aber was du ansprichst, ich bin, und das ist eben der Unterschied, eben GC nicht nur ein Shooting-Club, GC ist der grösste polysportive Verein von der Schweiz, 12 Sektionen, 11 Sportarten. Und ich bin irgendwann mal vor jetzt 12 Jahren oder so, bin ich im Zentralvorstand gelandet. Also quasi das oberste Organ vom Gesamtverein, also überall Geschichten. Und bin jetzt vor einem Jahr dort raus, freiwillig, gefunden es lange mal. Mache aber noch Projekte, also es gibt zum Beispiel das GC-Jahrbuch raus, als quasi Chefredakteur etc. jedes Jahr. Und bin auch noch bei der GC-Frauen engagiert seit 3 Jahren. Dort bin ich quasi Gründungsmitglied von der eigenen AG, also Frauenfußball, wo man gemacht hat, bei dort im Verwaltungsrat. Und ja, mache einfach die Sachen, die mir Spass machen. Und
frisch aufs Seefeld, bist du glaube ich auch noch angestellt.
Das ist ja eigentlich jetzt, das ist ja eigentlich der wahre Grund, warum ich in die Schweiz komme. Es ist nicht der Jost Wirtz gewesen, sondern es ist eigentlich der frisch aufs Seefeld. Ich habe in diesen 15 Jahren Österreich in dem Sinn als Kreative fast alles erreicht, aber frisch aufs Seefeld, das war natürlich das Ziel gewesen. Und als ich zurück bin, ist das klar, das ist das grosse Ziel, ich muss in den Verein kommen. Und ich bin aber am Anfang viel zu gut gewesen, aber es ist dann schnell gegangen. Im ersten Match, grossen Match, weiss ich noch, habe ich 5 Goal gemacht, wir haben 5 Drücke gewonnen. Nachher hat der Leschmi quasi an die Kandare genommen und gesagt, los, du hast keine lange Karriere, wenn du so gut bist, du musst dich an unser Niveau anpassen. Das habe ich dann rasend schnell.
Ja, das ist ein bisschen DNA, man will nicht der Erste sein, oder? Ja. Ein Wort, wenn man noch sagen, also, das heisst, 50 Jahre ADC, du bist ADC-Mitglied, da bist einfach gerade reingekommen, oder wie ist das gegangen?
Gut, also wer damals bei Avion Partner war, hat nicht das Problem gehabt, dass er nicht genug arbeiten nach einer gewissen Zeit kann. Ich glaube, nach 2 Jahren. Nein, sogar ganz genau im 5. Also, ich bin jetzt 40 Jahre ADC-Mitglied. Ja. Und vielleicht noch, das ist mir auch eingefallen auf dem Weg daher, ich habe das völlig verdrängt. Früher hast du dich noch beworben, hast du dich noch richtig beworben beim ADC. Also hast du nicht einfach gesagt...
Mit der berühmten Mappe, ja.
Eben, und dann habe ich gedacht, also jeder macht irgendeine Mappe oder sonst was.
In dem Joghurt drin, oder?
Zum Beispiel. Und ich habe dann etwas anderes gemacht. Es ist völlig absurd, ich weiß gar nicht, wer das noch weiss. Ich habe mit dem Alberto Venzago, damals ein junger Fotograf, geholt, weil ich also die Idee hatte, ich mache hier eine Präsentation, immer Bild und Text, das ist ja quasi Bild und Text mit Schlagzeilen. Und dann bin ich mit dem Alberto, einem ganz jungen Alberto, damals noch irgendwie anfangen, ein bisschen Werbefotograf sein, bin ich einen Tag durch Zürich, einen Tag im Leben von. Und der hat irgendwie gefunden, das ist ein lässiges Ding, das fotografiert, ist dann auch in die Agentur gegangen. Und nachher habe ich etwa irgendwie 60, 70 Bilder gehabt, habe 30 rausgepickt mit Schlagzeilen versehen, und das ist ein Dia-Karussell, ist meine ADC-Bewerbung völlig schräg. Keine einzige Arbeit drin gehabt.
Aber problemlos durchgekommen.
Sofort aufgenommen worden.
Also, mit einem Happy End. 40 Jahre beim ADC. Herzlichen Dank, Gary Ebi. Das war eine weitere Folge von unserem Podcast. 50 Jahre ADC. Danke vielmals auch Corinne Lüthi, die das technisch ermöglicht hat. Wir hören uns wieder nächste Woche.
Merci viel.
50 Jahre ADC ist präsentiert worden vom Persönlich Verlag, unterstützt vom Mikro.